Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 13. März. Das sind unsere heutigen Themen.
Rund um den Köder gibt es eine spezielle Tinte und der Igel, der wandert dann durch diesen Spurentunnel durch und tritt in das Tintenfässchen rein und hinterlässt dann Spuren auf dem Papier.
Stadt Grün Bern will mit dem Projekt Igel gesucht die Population der Igel in der Stadt ermitteln. Dafür braucht sie IgelbeobachterInnen aus der Bevölkerung. Dann?
Der Schuh drückt in dem Sinn, dass einfach unser Beruf nicht so wertgeschätzt wird.
Kita-Mitarbeitende gründeten die Gruppe Trotzphase. Ihr Ziel? Bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für diesen anspruchsvollen Beruf. Und?
Es geht hier nicht um individuelle Globalisierungsverlierer, sondern es geht darum, dass eben ganze Regionen zurückfallen, substanzielle wirtschaftliche Probleme haben.
Wer wählt eigentlich die AfD? Fragten sich WissenschaftlerInnen und kamen zu erstaunlichen Ergebnissen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Gestern entschied der Nationalrat, dass sozialversicherte Menschen observiert werden dürfen. So sollen Privatdetektive in Zukunft verdächtige Personen unter anderem mit GPS überwachen können. Auch könnten die Ermittler Bild- und Tonmaterial sammeln, zuhanden der Sozialversicherungen wie zum Beispiel der IV. ParlamentarierInnen aus den Reihen der linken Parteien kritisieren den Entscheid. Die Verhältnismäßigkeit sei überhaupt nicht gegeben, Grundrechte würden verletzt werden. Auf deutschen Formularen darf auch in Zukunft die weibliche Form, wie zum Beispiel EinwohnerInnen, weggelassen werden. Dies entschied das oberste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, und wies damit die Klage einer 80-jährigen Seniorin zurück. Das sogenannte generische Maskulinum verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, erläuterte das Gericht. Anders sieht dies die Klägerin. Sprache bestimme die Wahrnehmung der Welt und sei somit der Schlüssel zur Gleichberechtigung. Erst durch die Sichtbarmachung der Frauen könne die Gleichberechtigung erreicht werden. Die Klägerin kündigte an, das Urteil weiterzuziehen an den Europäischen Gerichtshof. Die kurdische Stadt Afrin im Norden Syriens ist von türkischen Truppen eingekreist. Wie verschiedene Medien berichten, hätte das türkische Militär zusammen mit alliierten Kräften mit dem Sturm auf die Stadt begonnen. Laut AktivistInnen vor Ort seien rund 300.000 Menschen eingeschlossen. Sie befürchten das Schlimmste. Ein Massaker an der Zivilbevölkerung durch das türkische Militär könne nicht ausgeschlossen werden. Heute beginnt das Weltsozialforum in Brasilien. Am Gegengipfel zum Weltwirtschaftsforum WEF werden rund 60.000 Teilnehmende erwartet. Im Zentrum stehen dabei Themen wie der Klimawandel, Recht auf Stadt oder Genderfragen. Das Motto in diesem Jahr lautet: Widerstand heißt gestalten, Widerstand heißt verändern. Und somit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch viel Sonne bei bis zu 11 Grad. Am Donnerstag ziehen wieder Wolken auf, die Temperaturen fallen auf 5 Grad. Am Freitag dann eine leichte Wetterverbesserung bei rund 9 Grad. Samstag, Sonntag wieder regnerisch bei etwa 5 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie wuseln normalerweise auf leisen Sohlen durch die Nacht, mögen Regenwürmer, Insekten oder Katzenfutter und nächtigen gerne weich. Die Rede ist von Gesellen mit Stachelkleid, von Igeln. Grundsätzlich sind Igel Einzelgänger und legen pro Nacht mehrere Kilometer zurück auf der Suche nach Essbarem. Den Tag verbringen sie gerne in Unterschlüpfen in dichtem Gestrüpp, Hecken, Laubhaufen oder auch Hohlräumen unter Gebäuden. Deswegen ist es für Stadtigel zentral, dass sie Zugang zu Gärten haben und dass diese nicht allzu gut aufgeräumt werden. Mit einem Durchgangsloch im Zaun und einem Haufen Ästen im Garten kann man einen Igel schon ziemlich glücklich machen. Igel werden zwar oft im städtischen Umfeld gesichtet, allerdings vermute man, dass diese Population am Abnehmen sei. Das sagt Nick Indermühle von der Fachstelle Natur und Ökologie Stadt Grün Bern. Um diesen Verdacht zu erhärten, sei das Projekt Igel gesucht ins Leben gerufen worden. Genaue Gründe, warum die Population abnehme, kenne man nicht. Er habe da aber so seine Vermutungen, sagt Nick Innermühle im Gespräch mit Gisela Feutz.
Es gibt einerseits die Hypothese der Lebensraumzersiedelung. Das ist natürlich eine bekannte Theorie. Die Tiere in der Stadt, die kämpfen mit sehr kleinen Lebensräumen und die sind sehr stark zerschnitten durch Barrieren. Und für Igel ist das sicher ein wichtiger Punkt. Die bauliche Verdichtung, die in den Städten stattfindet, ist vielleicht ein Punkt, eben, dass die Lebensräume einfach quantitativ abnehmen. Eine weitere Frage, Möglichkeit muss man bei den Raubtieren suchen. Der Igel wird ja eigentlich fast von keinen anderen Tieren gefressen, außer dem Dachs und dem Uhu. Und die Dachse, die nehmen im städtischen Raum eventuell auch zu. Es gibt solche Indizien. Und das könnte auch sein, dass eben die Dachse vielleicht die Igelpopulation dezimieren.
Das Amt Stadtgrün Bern, zu dem du, Nick Innermühle, auch gehörst, beteiligt sich nun am Projekt Igel gesucht. Warum denn? Warum sind denn Igel in der Stadt so wichtig?
Nun, Stadtgrün Bern ist eigentlich zuständig für den Schutz und den Erhalt der natürlichen Vielfalt und da gehört eben der Igel wirklich dazu. Der Igel ist auch ein Sympathieträger. Viele Menschen kennen ihn und schätzen ihn und es ist auch so, dass wenn man Maßnahmen unternimmt zum Schutz oder für die Förderung des Igels, dann profitieren ganz viele andere Tiere davon, die diesen Sympathiebonus des Igels eben nicht haben. Und es ist ein wichtiges Tier in der ganzen Nahrungskette. Der Igel gehört zu den Insektenfressern, ist ein Säugetier. Und das sind eigentlich die Gründe.
Was kann ich nun genau tun, wenn ich bei Igel gesucht mithelfen will?
Nun, wir suchen freiwillige Personen, die gerne mit sogenannten Spurentunneln die Präsenz dieser Igel nachweisen. Und deshalb können Sie sich bei uns melden, diese Leute, und wir können Ihnen dann ein sogenanntes Kilometerquadrat zuteilen, indem Sie 10 solcher Spurentunnel aufstellen müssen an geeigneten Stellen und dann während einer Woche diese Spurentunnel täglich besuchen müssen und kontrollieren müssen, ob ein Igel Spuren hinterlassen hat.
Was ist ein Spurentunnel?
Ein Spurentunnel ist eine Art Röhre, sie ist dreieckig, aber es ist ein Durchgang aus Karton. In der Mitte gibt es einen kleinen Köder für die Igel mit Igelfutter, damit der Igel auch wirklich diesen Spurentunnel auch schon von weitem riecht und dann eben angezogen wird dadurch. Auf beiden Seiten dieses Köders liegt ein spezielles Papier und rund um den Köder gibt es eine spezielle Tinte und der Igel, der wandert dann durch diesen Spurentunnel hindurch und tritt in das Tintenfässchen rein und hinterlässt dann Spuren auf dem Papier.
Wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, jeden Tag Spurentunnel zu kontrollieren, mich aber trotzdem bei Igel gesucht beteiligen möchte, habe ich da auch eine Möglichkeit?
Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit, Igelmeldungen und Igelbeobachtungen auf unserer Stadtwildtier-Homepage einzutragen, weil wir sind wirklich interessiert an allen Beobachtungen, auch wenn es punktuelle Beobachtungen sind oder auch solche, die schon ein paar Jahre her sind. Im Übrigen kann man auf dieser Homepage Stadtwildtiere auch alle anderen Wildtierbeobachtungen anmelden und man setzt dort einfach einen Punkt auf der Karte und kann dann auswählen, welches Tier hat man gesehen. Und wir von Stadtgrün Bern sind an diesen Daten sehr interessiert, weil wir haben natürlich nicht die Ressourcen, flächendeckend irgendwelche Kartografien oder eben Tierbeobachtungen selber zu machen. Und darum ist es für uns sehr wichtig zu sehen, in welchen Stadtteilen werden welche Tiere gesichtet. Insbesondere Reptilien, Amphibien, allerlei.
Reptilien?
Genau, Ringelnattern zum Beispiel.
Aha, keine Krokodile.
Eidechsen.
Das sagt Nick Innermühle von der Fachstelle Naturökologie Stadtgrün Bern. Die Sichtung von Igeln kann auf bern.stadtwildtiere.ch angegeben werden. Diesen Link gibt es auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Und bevor wir gleich Kita-MitarbeiterInnen fragen, wie ihr Arbeitsalltag ausschaut, hören wir Musik. Heute vor 23 Jahren veröffentlichte Radiohead ihr zweites Album. Hier sind sie mit High and Dry.
Two jumps in a week, but you think that's conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world.
Rabe Info.
Sie arbeiten in einem hektischen Umfeld, tragen dabei unglaublich viel Verantwortung und trotzdem sind ihre Löhne tief. Kita-MitarbeiterInnen haben keinen einfachen Job. Einige von ihnen haben nun die Gruppe Trotzphase gegründet. Ihr Ziel ist es, die Wertschätzung zu fördern für den Beruf als Fachperson Betreuung. Ich sprach mit Julia Ziegler von der Trotzphase über die Missstände in der professionellen Kinderbetreuung.
Der Schuh drückt, weil es doch irgendwie viele Missstände gibt, die wir so über die Zeit gemerkt haben, die uns immer wieder stören. Also bevor wir die Trotzphase gegründet haben, haben wir uns oft getroffen und irgendwie gemerkt, dass wir jedes Mal wieder über die gleichen Themen quatschen und uns irgendwie aufregen. Und dann haben wir gemerkt, wir sollten was machen. Und der Schuh drückt in dem Sinn, dass einfach unser Beruf nicht so wertgeschätzt wird und einen tiefen Stellenwert hat in der Gesellschaft und wir unter tiefen Löhnen leiden und so weiter.
Sie sagen auch, dass die Gesellschaft nicht versteht, dass eigentlich in den Kitas ganz viel Arbeit verrichtet wird und dass sie eigentlich mehr ist, als einfach nur mit Kindern spielen. Können Sie ein bisschen aus Ihrem Alltag erzählen?
Es ist auf jeden Fall mehr, als nur mit Kindern zu spielen, eben diese Behauptung. Das hört man immer wieder und ist immer ganz interessant. Ja, ihr spielt doch nur. Aber was bedeutet denn das? Ich meine, wir gehen individuell auf jedes Bedürfnis ein und vor allem auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes. Und da möchte ich ganz klar unterstreichen, dass diese Bedürfnisse eben sehr verschieden sind und auch sehr sensibel und sehr filigran. Und die muss man erstmal sehen. Und dann ist es so, dass wir im Alltag oder ich jetzt zum Beispiel, ich bilde Lehrlinge aus, ich kümmere mich um Praktikanten, ich kümmere mich um die ganzen Sachen, die sonst im Alltag anfallen, alle Planungsgeschichten, ich mache Elterngespräche, ich bin immer für die Eltern da, Tür- und Angelgespräche, also wenn da mal Fragen sind bezüglich des Kindes, bin ich immer da und nehme mir kurz Zeit. Und also da ist man schon auch mehr Berater, als einfach irgendwie auf das Kind aufzupassen und es abends abzugeben, wie wir hören uns an, was die Anliegen sind der Eltern. Wir besprechen Sachen mit denen. Also es ist viel mehr Elternarbeit auch, als man sich das vorstellt. Und dann natürlich das normale Chaos des Alltags. Also da gibt es Sitzungen und so weiter und so fort. Und man muss erstmal alles planen. Also das ist so ein bisschen meine Aufgabe oder unsere Aufgabe und nicht einfach nur spielen.
Um auf die Situation von Kita-Mitarbeiterinnen aufmerksam zu machen, haben Sie nun zusammen mit anderen Fachpersonen Betreuung die Gruppe Trotzphase gegründet. Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, warum Sie sich gefunden haben?
Drei von uns kannten sich sowieso schon vorher. Und eben, das war so ein bisschen das Thema, dass man, wenn man sich getroffen hat mit Freundinnen oder Freunden aus dem gleichen Arbeitsfeld, dass man immer gemerkt hat, hey, man setzt sich hin und anstatt irgendwie über sein Leben zu quatschen, erzählt man einfach so ein bisschen, was so der Alltag mit sich bringt und man reibt sich immer wieder an den gleichen Themen auf. Und es war irgendwie über längere Zeit so und es kann sehr frustrierend sein. Und da war so bei drei Kolleginnen von meiner Gruppe eben so der Moment eben zu sagen, so, das kann doch nicht sein, dass wir immer nur motzen und irgendwie nichts machen, oder? Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment.
Sie sprechen unter anderem über prekäre Arbeitsverhältnisse oder zu wenig Lohn, zu wenig Personal in den Kitas. Haben diese Tatsachen auch Einfluss auf die Kinder?
Ja, ich denke, dass glückliche Erzieher auch die Kinder glücklicher machen, würde ich sagen. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Und welche sind denn jetzt eure konkreten Forderungen, die ihr stellt?
Eine der konkreten Forderungen ist zum Beispiel ein GAV, ein Gesamtarbeitsvertrag, aber natürlich ein sinnvoller. Nicht jeder GAV ist wirklich sinnvoll, deshalb ist uns das sehr wichtig. Was wir auch fordern, wären zum Beispiel mehr Subventionen vom Staat, keine Praktika mehr innerhalb der Kitas, dann einfach bessere Löhne, eine bessere schulische Ausbildung und mehr ausgebildetes Personal. Genau, das sind so unsere Vorstellungen.
Das sagt Julia Ziergler, sie ist Mitglied der Gruppe Trotzphase, welche sich einsetzt für die Wertschätzung gegenüber KinderbetreuerInnen. Mehr Infos dazu gibt's auch auf der Webseite der Gruppe trotzphase.ch.
Rabe Info.
Deutschland verfügt wieder über eine Regierung. Gestern unterzeichneten CDU/CSU und die SPD den neuen Koalitionsvertrag. Dicht im Rücken der sogenannten GroKo folgte bei den Wahlen vor rund einem halben Jahr die rechtspopulistische Alternative für Deutschland, AfD. 12,6%. So viele Stimmen gingen letzten Herbst an die AfD. Doch wer sind die Menschen hinter diesen Stimmen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wollte dies genauer wissen und untersuchte, in welchem Umfeld die rechtsextreme Partei besonders viele Stimmen bekommen hat. Das Ergebnis: Die Arbeitslosenquote hatte kaum Einfluss darauf, ob die AfD in einer Region gut abschnitt. Wohl aber, ob in einer Region viele ältere Menschen leben und wie dicht ein Gebiet besiedelt ist. Das Radio Dreieckland in Freiburg fragte Alexander Kritikos, einer der Autoren der Studie, ob er überrascht sei von diesen Ergebnissen.
Es ist schon überraschend insofern, als wir zunächst vielleicht vorausgeschickt uns darüber interessiert hatten, ob die AfD im Osten in anderen Regionen Zuspruch erfährt als im Westen. Und in der Tat ist man davon ausgegangen, dass diese sogenannten Globalisierungsverlierer sich der AfD anschließen und da weisen unsere Ergebnisse doch auf etwas anderes hin. Also wenn wir auf den Osten schauen, dann wird eben deutlich die starke Zustimmung in Regionen mit sehr vielen alten Menschen und in sehr wenig verdichteten Regionen, also in ländlichen Gebieten. Das zeigt einfach, dass es hier um etwas ganz anderes geht. Es geht hier nicht um individuelle Globalisierungsverlierer, sondern es geht darum, dass eben ganze Regionen zurückfallen, substanzielle wirtschaftliche Probleme haben und sich insofern ganz offensichtlich die Menschen dort stärker von den etablierten Parteien abwenden, als das anderswo der Fall ist. Das ist das eine sehr bemerkenswerte Ergebnis und das sollte wachrütteln, denn man hat diese Regionen in den letzten Jahren doch arg im Stich gelassen.
Laut der Studie bekommt die AfD in Regionen mit vielen älteren Menschen viel Zuspruch. Sind also platt gesagt die Alten das Problem?
Nein, es sind nicht die Alten das Problem. Wir wissen auch gar nicht, ob die älteren Menschen sozusagen selber für die AfD gestimmt haben, sondern das Problem ist eben, dass in Regionen, die ein Überalterungsproblem haben, ein substanzielles wirtschaftliches Problem herrscht. Das heißt also, dass eben viele junge Menschen weggehen, keine Perspektive dort mehr sehen und zurückbleiben in diesen Regionen eine Zusammensetzung von Menschen, die diese Region dann tendenziell eher als perspektivlos empfindet. Das wird dann eben verstärkt durch so Schritte, die wir eben aus den ostdeutschen Regionen kennen, dass dann Krankenhäuser geschlossen werden, Schulen geschlossen werden und alle diese Maßnahmen, die da getroffen werden aufgrund der Entleerung, verstärkt das Problem. Insofern ist unser Ergebnis eben ein Wachrütteln, ein Signal dafür, wenn man die Enttäuschung dieser Wähler eben einfangen will, dann muss man hier tatsächlich sich über eine andere Politik Gedanken machen. Man muss eben massiv darüber nachdenken, wie man diese Region wieder attraktiver macht und wie man zumindest die Grundversorgung besser sicherstellt, als es bisher der Fall ist.
Wir bleiben nochmal bei der Wirtschaft. Sie sagen nämlich auch, wo es viel Industrie gibt, da bekommt die AfD viele Stimmen. Was schließen Sie denn daraus?
Hier denken wir, dass ein anderer Mechanismus am Werk ist. Wir gehen eben davon aus, dass das die Menschen sind, die wir tatsächlich als Globalisierungsverlierer bezeichnen. Nämlich die, die einfach Angst haben, dass die zukünftige Entwicklung in diesen Regionen zu ihrem Nachteil sein wird. Viele Industriebetriebe diskutieren ja die Digitalisierung, das Einführen von Robotern. Und das alles ist eben verbunden mit Arbeitsplatzängsten, mit der Furcht vor Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Und das dürfte in diesen Regionen dazu führen, dass man sich auch dort eben nicht so sehr von den etablierten Parteien vertreten fühlt und tendenziell dann häufiger die AfD wählt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre dann so eine Ihrer Handlungsempfehlungen aus der Studie heraus, man muss sich mehr um diese Regionen kümmern, die vernachlässigt sind, sage ich jetzt mal.
Ja, also wobei die sogenannten vernachlässigten Regionen, das bezieht sich ja eher auf die ostdeutschen Regionen, was ich vorher ausgeführt hatte, nämlich dass eben die Regionen, die immer weniger Grundversorgung haben, dass dort eben gegengesteuert werden muss. Wenn wir nochmal zurückschauen auf das eher westdeutsche Ergebnis, also die Frage, warum wählen mehr Menschen in Gebieten, in denen es einen hohen Anteil an Industrie gibt, AfD, dann geht es hier natürlich weniger um die Frage der Region, sondern mehr um die Frage, was muss passieren, um die Zukunftsängste dieser Menschen aufzufangen? Wie kann ich sozusagen mehr Teilhabe sicherstellen? Wie kann ich sicherstellen, dass die Angst vor zukünftigen Arbeitsplatzverlusten nicht überhand nimmt?
Das sagt Alexander Kritikos, er ist Wissenschaftler beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 13. März. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir über die Situation von Menschen mit F-Ausweis in der Schweiz. Beigetragen zum heutigen Info hat Gisela Feutz und das Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hies. Schön, Sie dabei gewesen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.